kann ja auch die Elternzeit sein oder einfach auch mal nur ein Wochenende, wo man sich ganz konkret damit beschäftigt, was brauche ich wirklich im Leben, was macht mich glücklich. Und es ist natürlich auch, sage ich jetzt mal, ein Luxus, den wir hier haben, im globalen Norden überhaupt sagen zu können, ich möchte weniger konsumieren und weniger haben. Das weiß ich auch, das finde ich auch immer wichtig dazu zu sagen. Also Verzicht im Sinne von aus so einer wohlhabenden Perspektive, aber trotzdem, dass man eben sagen kann, ich brauche weniger, es ist wirklich das, weiß ich nicht, das, was am Ende übrig bleibt, ist so viel weniger, als ich davor dachte.
Herzlich willkommen bei Ordentlich Inspiriert, dem Ordnungspodcast mit Aline und Tanja.
Bei uns erfahren Menschen, die Ordnung lieben und solche, die es noch werden wollen, alles zum Thema Ordnung zu Hause, Ordnung im Job, in diversen Lebensbereichen, aber auch Ordnung im Kopf.
Es gibt so viele Wege und Möglichkeiten, in eurem Leben Ordnung zu schaffen. Lasst euch hier einfach einmal ordentlich inspirieren. Hallo ihr Lieben, heute wieder eine neue Folge von Ordentlich Inspiriert mit Tanja und mit mir, Aline. Und diesmal, hallo liebe Tanja, auch mit einem
Hallo.
Gast. Und zwar der Stefanie von Dein Raum, die wir beide ja bereits bei Ordnung trifft interviewen durften. Und wir freuen uns, dass sie heute auch nochmal bei unserem Podcast zu Gast ist, um dann auch nochmal aus Sicht der Endverbraucher und der Menschen zu Hause diese ganze Nachhaltigkeit zu erklären, das, was ihr Steckenpferd ist.
Ja, hallo, danke. Ich freue mich auch auf die Zeit jetzt mit euch im Podcast und vielen Dank auch, dass ich nochmal mit dabei sein darf.
Ja, vielen Dank, dass du da bist. Wir starten aber wie immer. Tanja, ich frage dich gleich zu Beginn erst einmal, wie war deine Ordnungswoche?
Ja, meine Ordnungswoche war, jetzt habe ich mir den nachhaltigsten Punkt in dieser Woche rausgesucht zum Thema Nachhaltigkeit hier. Ich versuche gerade eine neue Haarwaschroutine nachhaltiger zu gestalten und mich da von dem Plastikkrams zu lösen und habe mit einem Shampoo-Puderpulver begonnen, was in Papier eingepackt ist. Habe ich von meiner Friseusin bekommen, das fand ich ganz toll. Und so eine Bar dazu. Also ich bin mal gespannt, bis jetzt klappt das ganz gut. Ich habe noch keine Vorstellung davon, wenn ich auf Reisen unterwegs bin, wie das da funktionieren könnte. Aber wir starten jetzt erstmal hier zu Hause, um ein bisschen Plastik im Bad zu reduzieren und habe, das mache ich schon ganz, ganz lange im Unverpacktladen, wieder meinen Zahnputztablettenvorrat aufgefüllt und bin da ganz happy mit. Genau, das war das Nachhaltigste, was ich in dieser Ordnungswoche bei mir gefunden habe. Aline, wie
Sehr
war es bei
schön.
dir?
Bei mir war es so, dass ich ein Beispiel genommen habe an euch. Bei der letzten Interviewfolge hatten wir darüber berichtet, dass ihr beide vegan unterwegs seid. Und da dachte ich mir zum einen, ja, das kann man mal machen, dass man das einschiebt. Wir mit den vier Männern zu Hause bin ich ja eher fleischlastig unterwegs, aber ich selbst habe dann mal eine Woche vegetarisch eingeschoben und fand das auch sehr cool. Aber was ich vor allem gemacht habe, ist, ich habe ein altes Buch wiedergefunden beim Ausräumen. Und zwar heißt das Onkel Walter kauf ein Krokodil. Das ist so ein ganz kleines Büchlein, so ein Kinderbüchlein, da gab es so eine ganze Reihe, die man kaufen konnte. Und da fand ich sehr spannend, dass egal mit welcher Intention man das liest, halt immer was Neues rauskommen kann. Und da war es so, dass der Onkel Walter, der soll halt was mitbringen von Übersee und denkt sich, naja, da bringe ich so ein Krokodil mit. Das hat der Junge auch gesagt. Natürlich kauft er kein Plastikkrokodil oder so, sondern ein echtes Krokodil. Und das ist so schön zu sehen, dass er irgendwie sich damit total übernommen hat. Und auch, es ist auch ein Leistenkrokodil, was auch im Salzwasser leben kann. Das wusste Onkel Walter schon mal nicht. Nimmt das mit über den See, das wird immer größer, es frisst ganz viel. Über seine Verhältnisse muss er irgendwie dieses Krokodil am Laufen halten. Und als er ankommt, muss ihn der Junge an die Hand nehmen, mit ihm schimpfen und auch nochmal sagen: Mensch, Onkel Walter, also das war jetzt wirklich Mist, was du da gebaut hast. Du hast jetzt dieses Krokodil dick gefressen, hast so viel mitgebracht. Ich muss es jetzt ausbügeln. Und das fand ich so süß, weil das im Nachhaltigkeitsaspekt halt so viele Dinge hat und auch diese Ostbüchlein ja ganz oft so versteckte Kritiken auch mitbrachten, was man in echt nicht sagen durfte. Und das war halt so schön zu sehen, dass es auch heutzutage ein Buch sein könnte, was auch einfach aktuell ist. Die Kinder müssen halt die Großen an die Hand nehmen, weil die in ihrem Konsumverhalten total aus dem Ruder gelaufen sind und da erstmal wieder zurückholen und auch nochmal ein bisschen sensibilisieren dafür, was nötig ist. Und das fand ich ganz süß. Ja, da habe ich geschmunzelt.
Sehr schön.
Und jetzt haben wir ja noch die Stefanie. Und Stefanie, was hast du denn in deiner Ordnungswoche erlebt?
Ja, tatsächlich sind unsere Nachbarn ausgezogen, was ich sehr, sehr, sehr schade finde. Nach 4 Jahren ist echt eine ganz schöne, ja, Freundschaft eigentlich, die sich entwickelt hat. Und ich habe dann aber so ein bisschen mitgeholfen also das ist ja ein super Moment, um auch mal auszusortieren und zu überlegen, was nehme ich wirklich mit in die neue Wohnung oder ins neue Zuhause. Und dann ist mir aber auch aufgefallen, weil sie mir dann ganz viele Sachen auch angeboten hat, die sie jetzt nicht mehr braucht, die ich ja irgendwie gerne haben könnte. dass es mir dann in dem Moment auch also schwer gefallen ist, auch zu überlegen, was brauche ich denn davon wirklich und was nehme ich jetzt nur so mit aus, ja, sie bietet es mir an und jetzt kann ich auch nicht Nein sagen oder es sieht ja ganz nett aus, aber ich habe halt irgendwie schon 5 Vasen und ich brauche jetzt vielleicht nicht unbedingt noch die 6. Und ich fand das ganz interessant, mal selber in diese Situation zu kommen, mit so einer Fülle an Dingen beschenkt zu werden, in dem Fall ja auch, und dann da tatsächlich auch aktiv Nein zu sagen, dass man es nicht in die Wohnung, in die eigene Wohnung mitnehmen möchte. Und bei uns vorm Haus gibt es so eine Verschenksecke, die hat sich so während Corona etabliert, wo die Leute eben Sachen zu verschenken auch hinstellen. Und es war für mich dann irgendwie total erleichternd zu wissen, ja gut, alles, was ich nicht nehme, kommt ja dahin und dann nimmt es jemand anders mit. Und das hat mir so ein bisschen geholfen, dann da auch öfter Nein zu sagen. Ja, aber es war auf jeden Fall ein nicht, also keine leichte Situation, auch für mich als Profi.
Genau, das ist schön zu hören, ja, dass du als Profi eben auch dagegen ankämpfst, diesen
ja,
Impuls
ich bin
zu
ja
haben.
Auch nur ein Mensch.
Ja,
ja, klar.
Genau, auch die Ordnungscoaches sind nur Menschen und müssen
Menschen.
Auch Nein sagen lernen.
Ja.
Was ja im Kontext der Nachhaltigkeit einfach auch das A und O ist. Ne? Ganz oft steht das ganz oben, auch mal Nein zu sagen und das zu überdenken. Und ich würde sagen, damit sind wir gleich drin im Thema. Und liebe Stefanie, vielleicht kannst du nochmal wiederholen, auch wenn wir das in dem anderen Teil, der sich auch lohnt, mal zu hören, von Ordnung trifft, über die Nachhaltigkeit.
Ja.
Das war die Folge 58. Hört ruhig mal rein, da haben wir es schon erklärt. Aber was ist denn Nachhaltigkeit?
Ja, also ich habe tatsächlich auch nochmal beim Duden nachgelesen. Nachhaltigkeit ist laut Duden eine längere Zeit anhaltende Wirkung. Aber was, wo, ja, also das ist das eine. Und das andere ist eben auch, dass es ein Prinzip ist, nach dem nicht mehr verbraucht werden darf, als nachwachsen kann oder sich regenerieren kann. Also dass man praktisch sagt, das System, so wie es besteht, kann in seinen wesentlichen Eigenschaften langfristig erhalten bleiben. Die Bedürfnisse der Gegenwart werden so befriedigt, dass auch zukünftige Generationen nicht eingeschränkt sind davon. So ganz grob gesagt.
Ja, super. Und wir hatten ja dann im Kontext der alten Folge gesagt, jetzt machen wir es mal konkret für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die ja eher ja, ganz normal in den Häusern und Wohnungen wohnen. Und kannst du sagen, was dir damals geholfen hat, auch in deinem privaten Haushalt nachhaltiger zu werden? Gibt es da so Tipps, Tricks, Kniffe, die du unseren HörerInnen mitgeben kannst?
Also bei mir persönlich war jetzt schon nochmal, also ich war da schon auf dieser Reise, aber der große Auslöser bei mir, und ich weiß, dass das nicht für jeden möglich ist, war, dass mein Mann und ich uns eine Auszeit genommen haben und mit unserem Bus verreist sind länger, also verschiedene Dinge gemacht haben in den 1,5 Jahren. Und gerade da ist ja dann diese schon sehr starke Beschränkung auf die Dinge, die ich eben in den Bus mitnehmen kann. Und auch der Fokus ist auch ein anderer in der Zeit, wo man einfach viel Zeit hat, über Dinge nachzudenken. Und ich glaube, es muss jetzt nicht immer so eine lange Auszeit sein. Es kann ja auch die Elternzeit sein oder einfach auch mal nur ein Wochenende, wo man sich ganz konkret damit beschäftigt, was brauche ich wirklich im Leben, was macht mich glücklich. Und es ist natürlich auch, sage ich jetzt mal, ein Luxus, den wir hier haben, im globalen Norden überhaupt sagen zu können, ich möchte weniger konsumieren und weniger haben. Das weiß ich auch, das finde ich auch immer wichtig dazu zu sagen. Also Verzicht im Sinne von aus so einer wohlhabenden Perspektive, aber trotzdem, dass man eben sagen kann, ich brauche weniger, es ist wirklich das weiß ich nicht, das, was am Ende übrig bleibt, ist so viel weniger, als ich davor dachte. Und das habe ich halt mitgenommen in die Zeit jetzt. Und ich finde, gerade so ein innerer Antrieb, dass man ein bisschen was dazu beitragen kann, die Klimakrise eventuell noch aufzuhalten, zu verlangsamen, das ist bei mir ganz stark ausgeprägt. Und ich finde auch so durch Dokus oder Berichte, wenn man sich da einliest, da einfach auch der Impact vom eigenen Konsumverhalten sichtbarer wird, dann ist das für mich jetzt Motivation gewesen. Und ich finde wirklich, sich austauschen, auch mal zu Veranstaltungen gehen. Es gibt in jeder kleineren oder größeren Stadt Vereine, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen. Und ich finde das immer ganz schön, auch so über eine Gruppe in das Thema reinzukommen und sich da gegenseitig anzuspornen oder auszutauschen, was jeder so macht. Das finde ich, hilft auch immer gut.
Ja, das finde ich spannend, was du sagst, diese Komponente auch mit der Welt, die, in der wir leben, und dass wir einfach auch aus diesem wohlhabenden Kontext heraus das auch sagen können mit der Nachhaltigkeit und dass wir weniger wollen. Ganz spannend war dazu, hatte ich von der Uni Potsdam gerade vor kurzem gelesen, da gibt es so ein Büchlein für Kinder. Und da fragt zum Beispiel auch ein Kind, woran das liegt, dass unsere Gesellschaft so auf Besitz fixiert ist. Und ganz spannend fand ich die Antwort, weil der Mensch, der da antwortete, auch sagte, dass eben Vermögen die Freiheit bietet, eine gewisse Freiheit bietet, und dass viele Menschen in der Gesellschaft deswegen auch mehr besitzen wollen und dass das auch tatsächlich das Recht auf Eigentum in der Verfassung verankert ist und dass dieses Gesetz eben das persönliche Hab und Gut schützen soll. Und zwar in dem Kontext, dass das, was im Leben erarbeitet wurde, auch geschützt wird. Und das ist faszinierend, finde ich, wie das auch teilweise eben aus dem Ruder gelaufen ist, dass Konsum und Besitz, was für mich auch nochmal zwei andere Dinge sind, dann so gesehen wird, dass man eben immer mehr anschafft und die Wohnung immer voller hat. Bei mir war es so, dass ich zur Nachhaltigkeit gekommen bin, einfach in dem Moment, als ich begriffen habe, was ich wirklich möchte und da auch mal Inventur gemacht habe in meinen persönlichen Besitztümern, um zu schauen, ja, warum habe ich denn eigentlich einen Schminkspiegel? Ich brauche oder einen Schminkpinsel. Warum habe ich das? Ich brauche es eigentlich nicht. Alles, was ich habe, ist ein Puder und ein Lipliner. Und damit komme ich durch das ganze Jahr. Alles andere ist irgendwie nicht so in meinem Fokus. Und wer das gut findet, na klar, der hat da den Fokus drauf und besitzt das. Aber bei mir war es total unnötig, dieses ganze Zeug aufzuheben. Und das ist dann eben auch sukzessive rausgeflogen. Und ich vermisse es schon seit Jahren nicht. Und ja, das habe ich konkret getan, um dann auch nachhaltiger zu werden, tatsächlich diese Inventur auf dem Besitz. Tanja, wie war das bei dir?
Bei mir ist mein Kind schuld. Die hatten in der Schule so einen Test, den sie machen mussten, wo es darum ging, wie viel Plastik sie verbrauchen. Und dann haben wir den zusammen zu Hause gemacht und da ist einem das, also mir zumindest, erstmal so richtig bewusst geworden. Und danach fing dann ja unsere gemeinsame Reise an, durch alle Gebiete dieses Hauses, was natürlich super auch zu meinem Ordnungsthema gepasst hat. Aber ja, tatsächlich die Schule. Also es war mal ein guter Beitrag, es ist nicht immer so. Aber in dem Fall hat es tatsächlich funktioniert und wir haben, wenn so gelbe Säcke hier bei uns abgeholt werden, echt wenig. Also bin da auch ein kleines bisschen stolz, wenn ich gucke, was bei den Nachbarn so vor der Tür liegt und was bei uns davor liegt. Also es ist, ja, hat sich irgendwie schon entwickelt. Aber es war auch wirklich eine Reise. Also es ging nicht von heute auf morgen. Ja. Aber jetzt mal Butter bei der Fische, Mädels, ja, wie man hier so schön sagt. Wenn ich zum Beispiel bei der Rubrik Lebensmittel sage, ich möchte gerne nachhaltiger werden. Stefanie, was gibt es da für Empfehlungen, die du deinen Kundinnen ganz konkret und hier unseren Hörerinnen mitgeben könntest? Was hilft beim Thema Lebensmittel und Nachhaltigkeit?
Ja. Also ich finde es immer ganz wichtig zu schauen, wie ist denn der aktuelle Status quo überhaupt? Also ich würde sagen, die häufigsten Probleme bei Lebensmitteln, sage ich jetzt mal, Lagerung, Aufbewahrung und so weiter, ist halt einfach oft ein zu viel, zu voll und falsch gelagert. Also, und das ist, glaube ich, das, was dann dazu führt, dass Doppel- und Dreifachkäufe getätigt werden, dass auch Lebensmittel ablaufen, weil man einfach den ganzen Überblick nicht mehr hat und auch so ein Ohnmachtsgefühl entsteht, weil man einfach denkt, oh Gott, ich will gar nicht in diese Vorratskammer, Vorratsschrank, was auch immer reinschauen, weil ich werde praktisch erschlagen von allen Dingen, die da auf mich drauffallen. Deswegen würde ich sagen, was man sich gut wirklich fragen kann, also zwei Dinge. Einmal so den Status quo, was haben wir überhaupt an Vorräten? Was essen wir davon wirklich gerne und was eigentlich überhaupt nicht? Und also einfach wirklich sich selber mal ganz ehrlich sein. Und auch so ein bisschen die Frage nach den Vorräten finde ich halt auch immer so, also jeder hat da ja einfach unterschiedliche Bedürfnisse. Und da finde ich auch ganz wichtig, so mal in sich zu gehen und zu sagen, also wie viel, was macht denn wirklich Sinn für uns als Familie, für mich als Einzelperson vorrätig zu haben? Welche Grundnahrungsmittel und was ist einfach nur ein Add-on und nimmt mir einfach nur Platz weg sozusagen? Und da finde ich halt einfach auch das Wichtige bei der Lagerung, dass es gut sichtbar ist, dass es gut greifbar ist, die Dinge, dass nicht zu viel hintereinander steht. Also da würde ich immer ganz aufpassen oder wenn dann nur Gleiches zu Gleichen. Also das ist eh, glaube ich, so der Hauptleitsatz, damit nichts untergeht. Und wenn man die eh schon da hat, das ist halt dann auch wieder so ein Nachhaltigkeitsthema, schafft man sich's extra an oder schaut man, wie man es anders hinbekommt, eben vielleicht auch mit durchsichtigen Behältern arbeiten, dass man eben sieht, also zum einen, wenn man sagt, man hat das in der größeren Kiste drin, dass die durchsichtig ist, dass man wieder von außen sieht, was drin ist, das hilft auch schon sehr. Oder wenn man umfüllt, beziehungsweise beim Unverpacktladen einkauft, ohne das Umfüllen dann zu machen, dann würde ich halt auch eigentlich immer zu durchsichtigen Behältern tendieren und beschriften. Also ich finde, das ist das, was so gut Hand in Hand geht. Selbst wenn man sich denkt, ah nee, ich weiß eh, was da drin ist. Also kenne ich aus eigener Erfahrung. Man selber vielleicht, aber die anderen Personen, die mit einem im Haushalt leben, halt dann doch nicht. Und genau, dann kommt da halt schnell was durcheinander. Also ich würde, ja, das wären so meine Top-Tipps, würde ich sagen. Also sichtbar, greifbar, durchsichtige Behälter und das Etikettieren, dass man weiß, eben jeder weiß in der Familie oder im Haushalt, was da drin ist. Und am Anfang eben mal diesen Status quo, was haben wir, was brauchen wir wirklich und was ist momentan das große Problem?
Ja, das sind sehr gute Tipps. Was ich noch sagen wollte oder anfügen wollte, ist tatsächlich auch bei den frischen Lebensmitteln einfach mal zu schauen, was da zusammenpasst. Also nicht nur Gleiches zu Gleichem, sondern auch, welche Stoffe sind vielleicht in den einzelnen Dingen drin, die nicht zueinander passen. Also gerade wenn man dieses Konzept fährt auch, Mensch, wir wollen hier nicht irgendwas auf unserem Counter stehen haben, deswegen mache ich eine schöne Obstschale. Da gibt es dann eben einfach auch Obstsorten, die oder auch Gemüsesorten, die Ethylen enthalten und die dafür sorgen, dass die anderen Sachen, die daneben liegen, einfach auch schneller verderben, weil sie eben dann in Prozesse, chemische Prozesse in den Austausch gehen. Und da ist es so, dass es bestimmte Früchte und Gemüse gibt, die das eben haben, zum Beispiel Äpfel, Avocados, Brokkoli, aber auch eben Paprika, Spinat oder Pfirsiche oder Birnen. Also da lohnt es sich auf jeden Fall für den Endverbraucher auch mal reinzugucken. Gibt es bestimmt total viel Material, wo man das lesen kann und auch nachvollziehen kann, warum das so ist. Und es lohnt sich da auch mal einen Blick drauf zu werfen, einfach auch um da nachhaltiger mit seinen angeschafften Waren umzugehen.
Ja, super wichtiger Punkt, finde ich auch. Also trifft zum Beispiel auch auf generell auf den Kühlschrank zu. Also was lagere ich wo, in welchem Fach und was gehört zum Beispiel auch gar nicht in den Kühlschrank? Also zum Beispiel Brot, es trocknet halt einfach aus im Kühlschrank. Honig reagiert auf Kälte zum Beispiel auch ganz empfindlich und kristallisiert sich dann so aus. Olivenöl wird zum Beispiel ranzig, wenn es größerer Kälte ausgesetzt ist. Genau, Schokolade bekommt halt schneller diese weißen Reifflecken. Bedeutet jetzt nicht, dass sie nicht mehr essbar ist. Das finde ich auch immer ganz wichtig, das mit diesem Mindesthaltbarkeitsdatum oder generell. Man kann ja einfach mal dann sein Köpfchen anschalten und schauen, wie sieht es denn aus? Wie riecht es denn? Und vielleicht eine Mini-Geschmacksprobe, wenn man sich nicht sicher ist. Und dann finde ich, da kann man sich auf den gesunden Menschenverstand mehr verlassen. Es ist ja nur ein mindestens haltbar bis und kein auf jeden Fall aufbrauchen vor dem und dem Datum, wie jetzt beispielsweise bei Hackfleisch oder so.
Das lohnt sich auf jeden Fall immer dazu zu sagen. Ja.
Genau. Und jetzt mache ich einen Status quo und stelle vielleicht bei mir fest in der Vorratskammer, ich habe Basmati-Reis, der in 2 Monaten abläuft. Hast du so Tricks, also weil die Intention wäre ja dann nicht, den wegzuschmeißen, ne? Gibt es da Dinge, wo ich sage, jetzt will ich meine Vorräte mal aufbrauchen, eine Strategie, die den HörerInnen da draußen gut hilft?
Ja, also was da ich immer ganz wichtig, also oder ganz nett finde, so als Tipp, wenn man eben sagt, es gibt da vielleicht dann eine Box, die ich dann beschrifte mit irgendwie am besten bald verkochen oder bald essen, wo ich dann die Sachen reintue, die ich, genau, die eben bald am Ablaufen sind, wo man dann ganz gezielt einfach nach Rezepten suchen kann, die halt die Sachen beinhalten. Es gibt da auch eine App zum Beispiel, die heißt, glaube ich, Zu gut für die Tonne. Und da gibt es dann eben so Resterezepte sozusagen, wo man dann eingeben kann, was man hat und was man daraus dann verkocht. Und dann verschwindet es eben auch nicht im Nirvana, sondern man kann dann immer wieder in diese Kiste reinschauen, um die dann so langsam abzuarbeiten, in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal.
Ja, cool. Die App, die kannte ich noch gar nicht. Muss ich nachher gleich mal googeln.
Ja,
ich habe
ich
bei mir
glaube, ja.
Rezepte auch eine andere App, wo ich das Lebensmittel eintragen kann, was ich gerne verwenden möchte. Und dann schlägt er mir alle Rezepte vor, die dann damit da sind. Und was ich mir auch abgewöhnt habe, ist, wenn ich mal nach Rezept gucke und da stehen irgendwie 2 ganz fancy Gewürze drinne, dass ich die nicht mehr kaufe. Also weil ich weiß, ich würde die nur kaufen für dieses eine Gewürz und dann stehen sie gefühlt 5 Jahre im Schrank. Ich mache das nicht mehr. Es fällt wirklich keinem auf, dass die fehlen oder ich nehme etwas, wo ich denke, das könnte in die gleiche Richtung gehen. Es hat bis jetzt jeder überlebt und noch keiner gemerkt, dass irgendwie ein
Ja.
Gewürz da drinne fehlte.
Das
Ja,
stimmt, das ist bei Gewürzen, sorry, der Klassiker, glaube ich, diese Ansammlung. Weil gerade bei diesen Ottolenghi-Rezepten zum Beispiel, ich koche die voll gerne, deswegen habe ich da eben auch diese ganzen Gewürze, aber ich weiß halt einfach, dass ich da viel draus koche. Aber wenn es so ein Once-in-a-Lifetime-Rezept ist, dann würde ich mir auch ganz gut überlegen. Ja.
Geht mir auch so. Vor allem ist auch die Frage dann immer, in welchen Mengen braucht man das? Also wenn da jetzt steht irgendwie 4 Teelöffel oder 4 Esslöffel, kann man es nochmal überlegen, aber meistens steht ja sowas wie eine Prise oder nur als Deko oder also ganz minimale Mengen davon und da bin ich bei Tanja, das mache ich auch so, kaufe ich schon lange nicht mehr und entweder fällt es gar nicht auf oder man macht irgendwas anderes rein, weiß ich nicht.
Genau, kann ich überlegen, wie kann man es
Gulaschgewürz.
Ersetzen? Ja.
Ja, genau. So ungefähr. Probiert das ruhig mal aus, da braucht es nicht den Schrank voll. Und das ist tatsächlich der Klassiker, die bleiben immer über und dann sind 5 Jahre um und irgendwie denkt man, ups, nichts damit weiter gekocht. Also da ist viel Potenzial, auf jeden Fall den Stauraum in den Schränken auch sinnvoller zu nutzen.
Voll. Also das Lager ist ja die Frage, möchte ich das Lager bei mir daheim haben oder habe ich das Lager in dem Supermarkt, weil da werden ja die Lebensmittel zur Verfügung gestellt und wie viel von meiner ja teuren Wohnfläche, sage ich jetzt mal, möchte ich denn ausgeben, um Dinge zu lagern? Ja, genau. Und im schlimmsten Fall vergisst man sowieso, dass man die Sachen irgendwo hat, wenn die ganz woanders sind und dann aus dem Augen, aus dem Sinn, bis die dann abgelaufen sind im schlechtesten Fall.
Ja, sehr guter Punkt. Und jetzt würde ich gerne noch mal wissen von dir, liebe Stefanie, wenn du schon hier bist, wie ist das eigentlich mit den Inhaltsstoffen zum Beispiel? Wir hatten mal angerissen in der Folge davor, dass zum Beispiel Aluminiumfolie ja wirklich super schädlich ist für die Umwelt. Das liegt ja an den Produktionsbedingungen, obwohl es ja total gut recycelt werden kann. Also 67% ist die Recyclingquote in Europa. Das ist richtig gut, aber in der Produktion eben ganz schlecht. Was können wir denn den Hörerinnen und Hörern an die Hand geben, womit man seine Dinge gut einfach auch haltbar oder haltbarer verpacken kann in der Küche?
Also ich finde tatsächlich, es gibt sehr viele gute Alternativen zur Alufolie. Ich zum Beispiel habe keine mehr daheim. Also ich habe so ein ganz kleines Fixpitzelchen, das wahrscheinlich meine Mutter mir mitgegeben hat, wo irgendein Kuchen drin war. Und das nehme ich praktisch immer wieder her, wenn es so also Rezepte gibt, wo es heißt, man soll dann den Kuchen abdecken nach einer bestimmten Zeit oder so. Dann nehme ich das immer, also das kann man dann auch immer wieder verwenden und da ist halt einfach schwierig. Also weiß ich jetzt nicht, was man sonst außer Alu, also man kann wahrscheinlich auch irgendwie noch ein Backpapier drüber tun. Genau. Und,
oh, Mädels. Die Eieruhr.
Ah!
Oh. Stefanie, auch dich trifft die Eieruhr wie jeden unserer Gäste. Bring bitte deinen Gedanken noch zu Ende und fast würde ich sagen, da brauchen wir noch eine Folge 2, oder?
Ja, ja, total gerne. Jetzt haben wir uns verquatscht. Genau, also ich finde, dann bringe ich den ganz kurz noch zu Ende. Dosen, sei es jetzt Plastik oder Glas, das ist dann immer so eine Abwägungssache. Was hat man vielleicht schon zu Hause und ist das noch alles gut? Wenn ich jetzt sage, es sind irgendwie Plastikdosen eher und schaue ich erstmal, dass ich das so verwende, anstatt dass ich das jetzt alles wegwerfe und mir einmal einen Schwung neue Glasbehälter kaufe, das finde ich dann halt auch nicht ganz so nachhaltig, aber im Prinzip, genau, das ist ja der Klassiker, ob jetzt mit Plastikdeckel oder ohne oder Glasdeckel oder wie auch immer, aber alles, was man wiederverwenden kann, ewig oft, ist natürlich immer besser als so eine Einweg-Sache.
Ja, cool. Mädels, wir sind mit der Thematik Lebensmittel durchgekommen, aber unser Skript, ne, wie gerade schon angedeutet, hat da noch 2, 3 Punkte drauf. Also ich würde sagen, die 2. Folge folgt, ja. Stefanie, ganz lieben Dank aber erstmal an dieser Stelle. Ich habe eine App, nachdem ich jetzt gleich google und die HörerInnen hoffentlich auch die ein oder andere Inspiration. Und ich würde sagen, ja, lieben Dank und kommt gut und ordentlich inspiriert durch die Woche.
Danke ja, vielen dir. Dank. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Also mich hat diese Podcast-Folge mal wieder ordentlich inspiriert. Ich schaue jetzt gleich mal nach, was ich davon noch für mich umsetze.
Und wenn ihr mehr über das Thema und uns erfahren wollt, dann besucht uns auf unserer Website ordentlich-inspiriert.de oder auf Instagram unter ordentlich-inspiriert.